Also wir haben in der Niere eigentlich nur drei Kompartimente, die krank werden können. Und die zeigen sich im Urin mit unterschiedlichen Syndromen. Wenn Sie sehen, dass da viel Blut im Urin ist und wenig Eiweiß und vielleicht das Kreatinin schon leicht erhöht ist, dann ist das ein Notfall. Dann ist das etwas, was sofort weiter aufgearbeitet werden muss. Zur Not muss dieser Patient aus der Praxis ins Krankenhaus geschickt werden, mit dem Verdacht auf eine rapid-progressive Glomerulonephritis.
Der Amboss-Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema Nierenerkrankungen. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Mit den Nierenerkrankungen ist es so ein Ding. Wer nicht zufällig in der Nephrologie arbeitet, droht unterzugehen in der Vielzahl der möglichen Pathologien. Dazu kommt noch die recht komplexe Nierenphysiologie und plötzlich kennt man sich nicht mehr aus. Deswegen wagen wir heute einen Rundumschlag. Wir nähern uns den Nierenerkrankungen vom Ustix aus. Und wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt, dann habt ihr ziemlich sicher eine klare Vorstellung, welche Nierenerkrankung wann vorliegen kann und seid in der Lage, auf den Ustix zu schauen und zu sagen, ah, hier könnte eine IgA-Nephritis vorliegen oder hier mache ich vielleicht eher einen Antikörpertest auf eine membranöse Glomerulonephritis. Davor rufen wir euch natürlich noch die relevanten Strukturen der Niere ins Gedächtnis und zum Schluss gehen wir noch einige Fälle durch, in denen ihr dann euer Wissen prüfen könnt. Wir haben also viel auf der Agenda heute und legen gleich los. Als heutigen Experten begrüße ich ganz herzlich Dr. Ingo Krenz. Er ist Facharzt für Innere Medizin, war jahrelang Oberarzt in der Abteilung für Nephrologie am Universitätsklinikum Eppendorf und seit über 20 Jahren praktiziert er nun als niedergelassener Nephrologe in Hamburg. Dr. Krenz, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Hallo Herr Dingert, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben es ja eben schon gehört. Nierenerkrankungen gibt es viele. Wie kann es da gelingen, ein bisschen Orientierung, ein bisschen Systematik hineinzubekommen?
Also ich erzähle mal eine Geschichte. Bin neulich zu meinem Sohn nach Freiburg mit der Bahn gefahren und neben mir saß zugelegt ein Medizinstudent. Und der machte so Anki-Karten, nannte er das auf, wo er irgendwie sich vorbereiten wollte für eine Prüfung. Und ich fragte ihn, ob er denn schon Nephrologie gehabt hätte. Und habe ihn dann gefragt, wie ist denn das? Ist Ihnen da denn was hängen geblieben? Und dann kam er sofort mit der sehr verständlichen Kritik und sagte, das sei so ein unübersichtliches Gebiet und die Krankheiten hätten alle so komische Namen. Und man könnte sich das für 30 Sekunden merken und dann sei es wieder weg. Und da ist in mir die Idee gereift, okay, wir machen es mal von der anderen Seite. Wir kommen mal vom Urin und teilen dann mal die Krankheiten ein. Dann finde ich, nämlich ist es eigentlich ein sehr leicht zugängliches Gebiet, wo eine klare Systematik ist. Letztendlich die Krankheiten, die man dann rausfindet, die haben komische Namen, aber der Weg dahin ist relativ direkt.
Diese Anki-Karten haben Sie angesprochen, die der Student im Zug benutzt hat, um zu lernen. Das sagt jetzt nicht vielleicht jedem etwas. Anki, das ist Japanisch für auswendig lernen. Warum weiß ich das? Nicht, weil ich Japanisch kann, sondern weil wir Anki-Decks bei uns auf Amboss haben. Das sind so digitale Karteikarten und die kann man bei uns nutzen. Da gibt es auch ein How-To-Video, wie man die benutzt. Hier ein Link in den Shownotes. Jetzt haben Sie gesagt, wir wollen das Feld mal von der anderen Seite aufrollen. Wir wollen über den Urinbefund die Klassifikation vornehmen. Das heißt, wir gucken erstmal auf den Ustix.
Ja, genau. Das Entscheidende ist nicht so sehr irgendwelche Laborwerte und so, das ist alles nachgeordnet. Das Entscheidende ist ganz am Anfang einen Urinstix zu machen, nicht? Und der leitet mich dann in das Kompartiment der Niere, das krank ist.
Und dann teilen Sie, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, in sogenannte Urinsyndrome ein. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Also wir haben in der Niere eigentlich nur drei Kompartimente, die krank werden können. Das sind die Glomeruli, also die Filtereinheiten. Das ist das Tubulointerstitium, also das Gewebe, durch das diese ganzen Kanälchen durchlaufen, auf denen der Urin dann passiv manipuliert wird. Und es sind Gefäße. Diese drei Kompartimente können krank werden. Und die zeigen sich im Urin mit unterschiedlichen Syndromen.
Glomeruli, Tubulointerstitium, Nierengefäße. Können wir vielleicht noch mal einmal einen Blick auf die Physiologie werfen, bevor wir uns dann in die Pathophysiologie stürzen?
Das mache ich natürlich sehr gerne. Glomeruli erkläre ich meinen Patienten immer wie ein Spaghetti-Sieb. Eine geschlossene Einheit mit Poren drin. Wenn Sie von innen ins Spaghetti-Sieb gucken, sind die ausgekleidet mit Podozyten. Das ist die Struktur, die Basalmembran, diese Schlitzmembran, abdichtet gegen die Tubuli. Und in dem Spaghetti-Sieb, da hängen die Kapillarschleifen, über die das Blut gebracht wird, was gereinigt werden soll. Und aus den Kapillarschleifen tropft dann der Urin auf die Podozyten und dann durch diese Schlitzmembran.
Um im Bild zu bleiben, in den Löchern des Siebs sind die Podozyten drin und da, wo die eigentlich die Spaghetti reinkommen, da sind die...
Da hängen die Kapillarschleifen drin. Und die Gefäße sind im Prinzip die Leitungen, die das Blut zu und von den Glomeruli wegbringen. Ist der Urin einmal gefiltert worden durch die Glomeruli und durch die Podozyten durchgelaufen, dann gelangt er ins Tubulussystem. Und das Tubulussystem, das ist eigentlich das Workhorse der Niere. Dort wird die meiste Arbeit geleistet. Wir müssen alle noch absteigender, aufsteigender Teil der händischen Schleife, mit distaler Tubulus und so. Wir haben alle noch ein Bild vor Augen, wie das aussieht. Und auf diesem Weg, da wird der Urin massiv manipuliert. Das ist die Aufgabe der Tubuli. Wenn wir uns alleine überlegen, wir produzieren einen Primärhahn von etwa 120 Litern am Tag. 120 Liter. Unten kommt raus 1,2, sagen wir mal grob. Also da wird 99% des Wassers wird zurückresorbiert, was das für eine Leistung der Niere ist. Also ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mir diese Zahlen vor Augen führe.
Ja, das geht mir ganz genauso. Also die Niere ist wirklich ein unglaubliches Organ. Was mir wirklich sehr gut gefällt an Ihrem Bild mit dem Spaghetti-Sieb, ist, dass man das ja noch weiterspinnen kann. Ne? Also wenn man jetzt annimmt, dass das Nudelwasser sozusagen der Primärhahn wäre, dann würde man es ja ausgießen, eben aus den zuführenden Gefäßen bzw. aus dem Nudeltopf. Dann kommt es ins Sieb, das wäre in diesem Fall jetzt die Podozyten mit der Basalmembran. Und dann, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge, fließt das im Rohr erst hinab. Der Siphon wäre dann sozusagen die Händeschleife und dann geht es wieder hinauf und läuft dann schließlich ins Sammelrohr des Hauses. Das ist ja wirklich ein perfektes Bild. Vielen Dank dafür. So, das sind also die Strukturen, mit denen wir es heute zu tun haben. Und je nachdem, welche geschädigt ist, zeigt sich ein unterschiedliches Bild auf diesem U-Stix. Worauf muss ich dann achten, um anhand des Befundes Rückschlüsse auf die Lokalisation der Nierenschädigung ziehen zu können?
Also wir achten auf die Eiweißausscheidung. Und wir achten auf Zellen, die im Urin beigemengt sind. Erythrozyten und Leukozyten. Und die sagen uns dann jeweils, in welche Richtung die Erkrankung geht. Leukozyten weisen auf das Tubulointerstitium hin. Erythrozyten sind immer ein Ausdruck von Entzündung an den glomerulären Kapillaren und eventuell sogar, wenn es stärker ist, an der Basalmembran. Und die Poren des Spaghetti-Siebes werden von Podozyten ausgekleidet. Und wenn die Erkrankung dort ist, dann gibt es ein Problem mit Eiweißausscheidung.
Okay, das sind also die drei Faktoren, auf die es ankommt. Und die lassen dann zu, dass wir Rückschlüsse auf Urinsyndrome schließen können. Und die werden heute noch wichtig, denn anhand dieser Urinsyndrome klassifizieren wir die Nierenerkrankungen. Dr. Krenz, bevor wir jetzt dann ausführlich auf die einzelnen Urinsyndrome eingehen. Können Sie uns erstmal erklären, so wie eine kurze Gliederung, welche gibt es überhaupt?
Also das erste ist das Urinsyndrom, in dem nichts drin ist. Das nennen wir blandes Urinsyndrom. Das heißt, die Erkrankungen teilen sich nicht dem Urin mit. Dann weiß man sofort, es handelt sich in der Regel um präglomeruläre Gefäßerkrankungen, die gar nicht bis zum Spaghetti-Sieb kommen.
Das heißt, keine Iris, keine Leukos, kein Eiweiß.
Genau. Danach kommt eine sogenannte asymptomatische Mikrohämaturie. Das heißt, man hat etwas Blut im Urin, aber keine weiteren Zeichen einer Nierenerkrankung. Dann steigern wir uns und kommen zum nephrotischen Syndrom. Das heißt, es ist viel Eiweiß im Urin, aber wenig Zellen. Dann weiß ich immer schon, okay, eine Erkrankung, die viel Eiweiß im Urin hat, die spielt sich an den Podozyten in der Schlitzmembran ab. Dann kommt das für den Nephrologen sozusagen das Wichtigste, so Herzinfarkt-Äquivalent würden wir sagen, das sind die nephritischen. Da ist viel entzündliche Aktivität und die haben eben auch eine zeitliche Dringlichkeit, weil es sich da um Krankheiten handelt, die in der Regel rasch voranschreiten. Abschließend können wir das mit der sogenannten sterilen Leukozyturie, steril, weil es gedacht ist als Abgrenzung zu den banalen Harnwegsinfekten. Da sind Leukozyten im Urin, aber keine Bakterien. Und das ist eine Erkrankung, die aufs Tubulointerstitium hinweist. Das heißt, wenn Sie aus dem Urin kommen, können Sie eigentlich eine klare, relativ klare Zuordnung machen, welches Kompartiment der Niere krank ist.
Okay, also Sie sagten jetzt blandes Urinsyndrom, asymptomatische Mikrohämaturie, dann das nephrotische und das nephritische Syndrom und dann diese sterile Leukozyturie. Und wir können auf diese verschiedenen Syndrome jeweils immer anhand des U-Sticks schließen.
Damit kommt man schon sehr, sehr weit. Was mir ja eigentlich heute sehr wichtig ist, ist, dass die Leute die Berührungsangst vor dem Urinstick verlieren und lernen, wie viel Information da schon drin steckt. Wenn ich das Urinsyndrom sehe, ziehe ich eine Schublade auf, wo eben manche Krankheiten drin sitzen, eben aber auch viele Krankheiten raus sind. Also wenn ich nephrotisch aufziehe, bin ich nicht bei nephritisch. Das heißt, die sozusagen diese ganzen, die kann ich dann schon mal aus-X'en.
Das ist diagnostisch natürlich sehr praktisch. Dann starten wir doch gleich rein mit dem blanden Urinsyndrom. Der Name lässt es ja schon vermuten, der U-Stix ist blande. Wie fallen solche Patienten überhaupt auf?
Da läuft die Abklärung meistens so, Sie haben einen Patienten, dem Sie eine Nierenerkrankung zutrauen. Also die häufigste Erkrankung, die in diesem blanden Urinsediment drin sitzt, also Sie haben weder Eiweiß noch Zellen im Urin, das ist langjähriger Bluthochdruck. Das heißt, in meiner Praxis ist es so, wenn jemand kommt und ich erhebe die Anamnese und der sagt mir, ich habe seit 20 Jahren Bluthochdruck oder lassen Sie es auch nur 10 Jahre sein, dann mache ich immer einen Urinstix und gucke, ob was da drin ist. Denn die Niere ist einer der typischen Endorganschäden bei langjährigem Hochdruck.
Hochdruck, da werden sich jetzt die meisten Hörerinnen und Hörer sicher an unseren Podcast aus dem Januar erinnern und Dr. Krenz wiedererkennen. Dr. Krenz war natürlich schon mal bei uns im Podcast und hat über arteriellen Hochdruck gesprochen. Er ist nämlich nicht nur seit 20 Jahren Nephrologe niedergelassen, sondern auch Hypertensiologe. Wer den Podcast noch nicht gehört hat, eine klare Empfehlung, hört mal rein. Gerade über arteriellen Hypertonus denkt man ja, da weiß ich schon alles. Nach dem Podcast weiß man auf jeden Fall mehr. Auch hier ein Link in den Shownotes. Okay, also Hochdruck, der führt dazu, dass wir ein blandes Urinsyndrom haben. Was passiert da mit der Niere? Das ist dann eine Sklerose oder was passiert da?
Genau, also das ist eine Erkrankung, die sich an den präglomerulären Gefäßen abspielt. Es kommt zu einer Arteriosklerose, genauso wie letztendlich wie eine KHK. Nur dass halt das sich an der Niere nicht so dramatisch manifestiert. Es geht über viele, viele Jahre. Aber es führt zu einem Funktionsverlust, einem langsam fortschreitenden Funktionsverlust der Niere.
Den man aber nicht im U-Stick sieht, weil keine Eris, keine Leukos, kein Eiweiß. Welche Erkrankungen gehören noch zum blanden Urinsyndrom?
Also da sind so spannende Erkrankungen drin, wie die thrombotischen Mikroangiopathien, also HUS und TDP stecken da drin, aber auch zum Beispiel eine Hyperkalzämie. Wenn jemand ein akutes Nierenversagen durch eine Hyperkalzämie hat, würde sich dem Urin nicht mitteilen. Sowas wie Cholesterinembolie-Syndrom. Also es ist was verschwemmt worden in die präglomerulären Gefäße, in diesem Fall eben Cholesterinkristalle. Das sind alles so Dinge, die würden sich dem Urin nicht mitteilen, könnten aber trotzdem eben zu einer schweren Nierenerkrankung führen.
Können Sie uns die HUS vielleicht gerade nochmal in Erinnerung rufen, bitte?
Also das ist ein hämolytisch-uremisches Syndrom, eine Erkrankung, die häufig im Kindesalter und manchmal auch im Erwachsenenalter vorkommt. Wir kennen das in Hamburg hier noch sehr gut aus der Zeit, als die Sojasprossen mal mit EHEC verseucht waren und es hier eine richtige kleine Epidemie gegeben hat. Zum Glück eine seltene Erkrankung. Aber die spielt sich an den präglomerulären Gefäßen ab und teilt sich dem Urin nicht mit.
Und TTP haben Sie angesprochen, ne? Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura.
Genau. Früher sozusagen war das ja schwierig, die beiden auseinanderzuhalten. Heute sind wir ja deutlich weiter in der Forschung und wissen, dass dann bestimmte Antikörper, eine Faktor 8 der Gerinnungskaskade, eine große Rolle spielt. Deswegen kann man die beiden heute ganz gut trennen. Hämolytisch-urämisches Syndrom ist mehr mit Nierenbeteiligung, die thrombotische Mikroangiopathie ist eher mit einer zentralen Beteiligung. Aber wie gesagt, seltene Erkrankungen, bitte nicht darauf fixieren.
Häufiges ist häufig, Seltenes ist selten, alles klar. Jetzt haben Sie vorhin von einer Schublade gesprochen. Sie haben gesagt, Sie machen die Schublade eines Urinsyndroms auf und wissen dann, welche Krankheiten darin liegen. Das finde ich jetzt hier ziemlich nachvollziehbar. Also wir machen die Schublade blandes Urinsyndrom auf und dann sehen wir da drin eben, aha,
arterieller Hypertonus, der kann eine Nephrosklerose machen, Blandesurinsyndrom oder eben die Hyperkalzämie, auch die kann die präglomerulären Gefäße schädigen, sodass dann ein Blandesurinsyndrom entsteht. Sie haben gesagt HUS und TTP, Sie haben gesagt Cholesterinembolie, das sind dann alles Erkrankungen, die in dieser Schublade Blandesurinsyndrom stecken. Könnten wir vielleicht noch einmal kurz auf die Cholesterinembolie eingehen? Was ist das nochmal für ein Krankheitsbild? Was sehen wir da?
Cholesterinembolie-Syndrom tritt auf in aller Regel nach einem Kathetereingriff. Also wir haben gesehen, dass die Zahlen für das Cholesterinembolie-Syndrom sprunghaft angestiegen sind mit den Herzkatheterzahlen. Also die beiden laufen parallel. Und die Vorstellung ist, dass durch die mechanische Alteration in den Gefäßen, wenn der Katheter von der Leiste Richtung Herz geschoben wird, dass dann aus Plaques in den Gefäßen Cholesterin freigesetzt wird, was dann wie ein Schauer mit dem Blutstrom verschwemmt wird. Und da die Niere eben ein Organ ist, das sehr viel Blut abbekommt, etwa 25% des Herzminutenvolumens, landen eben viele von diesen Cholesterinkristallen dann in der Niere und verblocken sich in den Gefäßen, sodass zunächst noch Blut daran vorbei kann. Aber dann entwickelt sich innerhalb der nächsten Tage und Wochen eine entzündliche Reaktion, sodass die Gefäße regelrecht zuwachsen durch Entzündungszellen. Das hilft auch bei der Differenzierung zur Kontrastmittel akuten Nierenversagen, weil diese Leute natürlich im Rahmen der Katheteruntersuchung auch Kontrastmittel bekommen haben. Das ist aber so, da haben sie nach 24 Stunden das Krea-Maximum und dann fällt es wieder. Also die Nierenfunktion wird wieder besser. Während eben beim Cholesterinembolie-Syndrom sie über Wochen steigende Kreatininwerte haben.
Ist das Krea ohnehin dann der Parameter, wie wir auf diese blanden Urinsyndrome kommen? Wir müssen ja irgendwo einen klinischen Verdacht herbekommen. Anhand des Urins hätten wir ihn ja nicht.
Genau, da gibt es dann eine Nierenfunktionseinschränkung, also ein Kreatinin, was ansteigt.
Das heißt, wenn sich jemand bei mir vorstellt und ich sehe, aha, das Krea steigt, kann es mir nicht recht erklären, und dann mache ich einen U-Stix und ich sehe nichts, dann könnte es gut eine dieser vier Erkrankungen sein.
Genau.
Okay, dann hätten wir da die erste Schublade sozusagen abgehandelt. Gut, dann machen wir gleich die nächste auf. Sie sagten asymptomatische Mikrohämaturie. Was sehen wir da erstmal im U-Stix?
Also das ist ein ganz, ganz häufiges Urinsyndrom. Und in diesem sehen Sie, dass eine mäßig bis große Menge Blut drin ist, die aber nicht makroskopisch sichtbar ist, sondern nur im Urinstix erfasst wird. Der Urinstix ist ja letztendlich sozusagen ein verbessertes Auge, könnte man sagen. Und das sind Patienten, die in der Regel langsam voranschreitende Nierenentzündung haben. Ich sage immer zu den Patienten, da ist ein Schwelbrand in ihrer Niere, also auf einem niedrigen Niveau, eine entzündliche Aktivität an den glomerulären Kapillaren. Die häufigste Erkrankung, die in dieser Gruppe sitzt, es sind wieder nur 3 bis maximal 4 Erkrankungen, die wir uns da merken müssen. Die häufigste Erkrankung ist die häufigste Glomerulonephritis, die wir überhaupt kennen. Die heißt IgA-Nephritis. Die hat diesen komischen Namen bekommen, weil sich Immunglobulin A als Immunkomplex in der Niere ablagert. Wir haben die Vorstellung, dass das ein genetisch verändertes IgA ist, was im Rahmen von Infekten an Schleimhautoberflächen, also Rachen und aber auch am Darm, wenn dort Infekte sind, reagiert der Körper mit einer IgA-Bildung und diese Immunkomplexe, die sich da bilden im Rahmen der Immunantwort, die lagern sich in der Niere ab. Und das ist ein besonderes IgA, was einen kleinen genetischen Defekt hat und diese Leute neigen dazu, dass es sich dort ablagert. Diese Krankheit verläuft chronisch und hat am Anfang auch keine Einschränkung der Nierenfunktion, aber sie finden von Anfang an etwas Blut im Urin.
Und Blut, sagten Sie ja am Anfang, ist ein klarer Hinweis für eine Erkrankung an den glomerulären Gefäßen.
Also an den Kapillaren, die in Spaghetti-Sieb hängen. Da schießt sich eine Entzündung ab. Diese Immunkomplexe, die in der Niere abgelagert werden, die mag die Niere nicht und reagiert da mit einer Entzündungsreaktion drauf. Also man könnte auch sagen, lass das Zeug doch da einfach liegen, das macht doch nichts, ne? Du kannst doch sonst gut weiter funktionieren, auch wenn da so ein bisschen IgA rumliegt. Aber nein, sie möchte sauber bleiben, die Niere, und reagiert auf eine Entzündung, möchte das da weghaben. Und diese Entzündung, letztendlich die Reaktion des Körpers auf die Ablagerung des IgAs, die führt eben dazu, dass es zu einer langsam fortschreitenden Entzündung kommt, was eben letztendlich dann auch in einer Vernarbung einmündet, nicht? Und das macht eben das Wesen dieser Erkrankung aus, dass sie über viele Jahre zu einer Vernarbung in den Glomeruli führt.
Es ist eine asymptomatische Mikrohämaturie. Das heißt, wir finden die dann als Zufallsbefund im U-Stix oder wie werden wir auf diese...
Genau.
Okay. Also wir sehen im U-Stix einfach eine Mikrohämaturie und dann ist das die naheliegendste Verdachtsdiagnose, weil die am häufigsten ist.
Genau. Der Klassiker war früher die Musterungsuntersuchung, die wir heute nicht mehr kennen, nicht? Also früher sind ganz viele junge Männer rausgefischt worden, die eine Mikrohämaturie bei der Musterung hatten. Heute kommt sowas zum Beispiel im Rahmen von, wir haben ja diese Gesundheitsuntersuchungen, die so ab dem 35. Lebensjahr von den Kassen bezahlt werden, nicht? Und da gehört auch ein Urinstix mit in diese Gesundheitsuntersuchung.
Sehen wir da auch schon eine Krea-Erhöhung oder würde uns die da noch nicht auffallen?
Nein, anfangs noch nicht. Darauf bezieht sich asymptomatisch. Sie sehen sonst nichts, nichts anderes außer der Mikrohämaturie im Urin. In schwereren Stadien kommt ja dann auch eine Proteinurie dazu. Das heißt, wenn die Schädigung zunimmt, erscheint auch Eiweiß im Urin. Aber auch das sozusagen ist anfangs meist nicht der Fall.
Das heißt, die Podozyten müssen dann irgendwann auch geschädigt werden, oder? Sonst hätten wir kein Eiweiß im Urin.
Wenn die Krankheit weiter fortschreitet, genau, erfasst sie auch die Podozyten. Wenn wir bei der Schublade bleiben, also wir haben asymptomatische Mikrohämatomie als Schublade aufgezogen, überwiegend IgA nephritis. In seltenen Fällen ist da noch drin etwas, das nennen wir Syndrom der dünnen Basalmembran. Und die dritte Erkrankung, die dort noch drin sitzt, ist das Alport-Syndrom. Beide viel, viel, viel seltener. Das heißt, wenn jemand mit einer asymptomatischen Mikrohämaturie kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine IgA-Nephritis ist, sehr, sehr hoch. Die beiden anderen Erkrankungen sind familiäre, vererbte Erkrankungen, die mit der Struktur der Basalmembran zu tun hat. Die Kollagenkettensynthese ist dort genetisch verändert. Und das ist beim Alport-Syndrom die Kollagen-4A5-Kette, die da defekt ist. Da kommt es zu einer deutlichen Strukturveränderung der Basalmembran, die eben dann auch zu einer Entzündungsreaktion führt. Und das dünne Basalmembran-Syndrom ist im Prinzip eine sanfte Form davon. Da sind es die Kollagen-4A3- und A4-Ketten, die da verändert sind. Und das führt eigentlich in der Regel nie zu einer fortschreitenden Niereninsuffizienz. Aber beides seltene Erkrankungen. Nee, und der Weg zur Diagnose führt über die Anamnese und das familiäre Auftreten.
Warum haben wir dann da eine Mikrohämaturie und nicht eine Proteinurie? Eigentlich Basalmembran würde uns ja Richtung Sieporen leiten, nicht Richtung Spaghetti.
Erythrozyten können durch eine veränderte Basalmembran viel leichter durchtreten. Und deswegen sozusagen fallen die dann da in den Urinraum. Die Erkrankung geht mit Innenohrschwerhörigkeit einher und die Leute sind eigentlich so bis zum 20. Lebensjahr sind die symptomatisch. Die kann man ganz gut erkennen.
Also IgA-Nephritis, Syndrom der dünnen Basalmembran, Alport-Syndrom. Die IgA-Nephritis mit Abstand die häufigste asymptomatische Mikrohämaturie.
Genau so.
Super, dann haben wir jetzt schon zwei Schubladen durch. Dann bleibt jetzt noch nephritisches Syndrom, nephrotisches und die sterile Leukozyturie. Wie machen wir weiter?
Also ich wäre für nephrotisch, dann haben wir so ein gewisses Crescendo da drin. Nephrotische Erkrankungen weisen immer auf den Podozyten hin. Wir haben eine Faustregel in der Nephrologie und die sagt, wenn die Proteinurie über 3 Gramm ist, dann wissen Sie sicher, es ist eine glomeruläre Erkrankung. Das heißt, Sie können alles andere, können Sie raustun. Sie wissen, ich gucke nur noch auf Podozyten-Basalmembran. Und diese Erkrankung, auch da gibt es natürlich eine Schublade. Die Erkrankungen zeigen eine deutliche Altersverteilung. Das heißt, im Kindesalter ist die Minimal Change Glomerulopathie die häufigste, im Erwachsenenalter die membranöse Glomerulonephritis. Wir können dazu noch nehmen eine fokalsegmentale Glomerulosklerose und eine membranoproliferative Glomerulonephritis.
Da sind wir jetzt genau da, wo alle, die nicht Nephrologinnen, Nephrologe sind, wirklich, glaube ich, ihre Lücken haben. Lassen Sie uns doch da mal genau hineingehen.
Ich möchte auch gar nicht so sehr sozusagen auf die, was sind das für Krankheiten, wie unterschiedlich sind die, sondern was mir wichtig ist, ist der Weg dahin. Also sie haben viel Eiweiß in Urin. Und wenn sie das klassische nephrotische Syndrom noch dazu haben, also mit Ödemen, einer Hypalbuminämie, dann ziehen sie eine Schublade auf und wissen, okay, in dieser Schublade sitzt drin an erster Stelle bei Erwachsenen membranöse, an zweiter Stelle minimal change, an dritter Stelle fokalsegmentale Glomerulosklerose. Das sind die drei wesentlichen niereneigenen Erkrankungen, die da drin sitzen. Sie müssen einmal noch vorher überlegen, ist es primär oder ist es sekundär? Also primär niereneigene Erkrankungen, die drei, die wir eben genannt haben. Sekundär, es gibt nephrotische Syndrome aufgrund von anderen Erkrankungen. Die häufigste, diabetische Nephropathie. Also eine sehr, sehr häufige, gängige Erkrankung. Wir haben in Deutschland irgendwie sowas wie 8,5 Millionen, glaube ich, Diabetiker, eine Tendenz stark steigen. Wir gehen davon aus, dass ein Viertel bis ein Drittel von diesen Leuten auch eine Niereninfektion bekommen. Also wir landen plötzlich bei Zahlen, dass 2,5 Millionen Diabetiker haben irgendein Nierenproblem, unter anderem eben auch eine diabetische Nephropathie mit einem nephrotischen Syndrom. Das ist also absolut, wenn Sie diese Schublade aufziehen, dann sitzt da sozusagen eine dicke diabetische Nephropathie und drängelt sich vor alle anderen. Andere sekundäre Erkrankungen, die dort noch sein können, ist zum Beispiel die Amyloidosen, sowohl AA wie auch AL, gelegentlich Leichtkettenerkrankungen.
Also Myelom.
Multiples Myelom, völlig richtig. Aber wenn Sie die Schublade aufziehen und haben überlegt, ist das eine niereneigene Erkrankung oder eine sekundäre Erkrankung, zahlenmäßig am häufigsten müssen Sie einen Diabetes ausschließen.
Jetzt nochmal vom Klinischen. Also ich habe eine Patientin, einen Patienten mit einem nephrotischen Syndrom, also schäumender Urin, wahrscheinlich Beinödeme. Dann mache ich ein Labor, sehe vielleicht eine Hypalbuminämie. Dann mache ich einen U-Stix und sehe, oha, jede Menge Eiweiß im Urin. Und dann ziehe ich diese Schublade nephrotisches Syndrom auf, kann unterscheiden, niereneigen oder sekundär. Bei sekundär ganz groß die diabetische Nephropathie, die Amyloidosen weniger häufig und selten die Leichtkettenerkrankungen und dann eben diese etwas ja, schwierig zu unterscheidenden Primären. Da sagten Sie membranöse Glomerulonephritis auf Platz 1 beim Erwachsenen, auf Platz 2 Minimal Change und auf Platz 3 fokalsegmentale Glomerulonephritis.
Genau.
Und beim Kind ist am häufigsten die
Minimal Change ist die bei weitem häufigste. Und wir sind bei den niereneigenen Erkrankungen, sind wir glücklicherweise jetzt so, dass die häufigste, die membranöse, mittlerweile durch einen Antikörpertest nachweisbar ist. Es finden sich dort Antikörper gegen einen Phospholipase A2-Rezeptor. Der sitzt auf den Podozyten. Das ist so ein transmembranöser Rezeptor auf den Podozyten. Und dagegen haben fast 70 bis 80% der Patienten Antikörper. Früher mussten wir bei solchen Erkrankungen immer eine Nierenbiopsie machen.
Aber dann wäre also mein klinischer Algorithmus, wenn ich die Proteinurie und das nephrotische Syndrom sehe und jetzt nicht eine typische, zum Beispiel diabetische Nephropathie sehe, dann würde ich, wenn ich keine andere sekundäre Ursache finde, als erstes diesen Antikörpertest machen?
Genau, so hat sich unser Vorgehen geändert. Es ist jetzt sogar so, also es gab in den letzten Jahren noch eine Diskussion in der wissenschaftlichen Literatur, ob man eine Biopsie unbedingt braucht oder darauf verzichten kann. Es ist eigentlich so, dass die Tendenz jetzt in Richtung geht, auf die Biopsie zu verzichten. Immerhin ist das ja ein Eingriff, nicht, wenn man jemanden mit einer scharfen Nadel attackiert. Nicht.
Okay, das heißt aber irgendwie muss ich dann klinisch unterscheiden können zwischen diesen verschiedenen Glomerulonephritiden.
Ja, ein erfahrener Nephrologe ist, dann erfragt man natürlich schon Dinge, die einen so ein bisschen in eine Richtung leiten. Aber letztendlich, wenn Sie eine Diagnose haben wollen und es ist keine membranöse, also die Antikörper sind negativ, dann müssen Sie eine Biopsie machen.
Und wie die einzelnen Glomerulonephritiden verteilt sind, Epidemiologie, Äthiologie, das findet ihr natürlich in unseren entsprechenden Amboss-Kapiteln hier jeweils Links in den Shownotes. Okay, dann bleiben noch zwei. Nephritisches Syndrom und sterile Leukozyturie. Sie haben die Wahl.
Ja, wir machen natürlich weiter mit nephritischen Syndrom, damit wir eine schöne Steigerung drin haben und dann darf es abfallen nachher zur sterilen Leukozyturie. Das nephritische Syndrom, das ist sozusagen das Herzstück der Nephrologie. Das ist das Selbstverständnis eines jeden Nephrologen, dass man das Erkrankungen sind, die sofort rasch diagnostiziert werden müssen. da besteht ein enormer Zeitdruck, nicht? Weil da geht es eben wirklich tatsächlich um jeden Tag. Wenn man da nicht rechtzeitig die Diagnose stellt und die entsprechende Therapie will, dann führt das eben zu einem Funktionsverlust der Nieren.
Was sehe ich dann im Ustex?
Also Sie haben ein Urinsyndrom, in dem ist viel Blut und wenig Eiweiß. Die Faustregel ist, je mehr Entzündung, desto weniger Eiweiß, weil durch die Entzündung es zu einer Verklebung der Basalmembran kommt. Auch der Urin kann nicht mehr durch die Schlitzmembran so gut abtropfen. Das heißt, es gelangt wenig Eiweiß ins tubuläre System. Viel Blut, wenig Eiweiß. Das öffnet die Schublade nephritisches Syndrom. Und in dieser Schublade nephritisches Syndrom sitzen drin Immunkomplexerkrankungen, Vaskulitiden und antikörpervermittelte Erkrankungen. Also wieder nur drei Klassen.
Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns diese drei Klassen an, die ein nephritisches Syndrom auslösen können. Immunkomplex vermittelte Erkrankungen, Vaskulitiden und Antikörper vermittelte Erkrankungen. Die Immunkomplexerkrankungen haben Sie jetzt als erste genannt.
Genau. Die Immunkomplexerkrankungen, das sind Erkrankungen, wo sich im Rahmen einer zum Beispiel bakteriellen Entzündung Immunkomplexe bilden, die sich dann in der Niere ablagern und dort zu einer schweren Entzündung, zum Beispiel an glomerulären Kapillarschleifen führen. Der Klassiker ist die Poststreptokokken-Erkrankung. Das heißt, Sie haben einen Infekt mit Streptokokken der Gruppe A. Das kann eine banale Angina tonsillaris gewesen sein. Und in der Folge entwickelt sich dann eine Immunkomplexerkrankung, die sich am Herzen abspielt, an den Herzklappen abspielen kann, aber eben auch zum Beispiel sehr gerne an der Niere abspielen. Und das ist eine Erkrankung, die tritt etwa so 2 Wochen nach der Angina tonsillaris auf, kann auch bei anderen Infekten, zum Beispiel banalen Infekten an der Haut, Eiterpickel an der Haut, kann so eine Erkrankung auslösen. Aber auch zum Beispiel bei Endokarditiden, die durch verschiedene Keime ausgelöst werden, sieht man diese postinfektiöse Glomerulonephritis. Das ist sozusagen in der Gruppe der Immunkomplexerkrankungen sicherlich die größte Entität. Dann kommen da so seltenere Erkrankungen mit rein, zum Beispiel sowas wie Kryoglobulinämie, aber auch zum Beispiel der Lupus erythematodes, die häufigste Kollagenose, die wir kennen, bildet Immunkomplexe, die sich in der Niere ablagern. Das wären so die Dinge, an die man denken müsste, ne? In der Richtung Immunkomplex. Die zweite Gruppe sind die Vaskulitiden. Und da sprechen wir von den Anker-assoziierten, also Antikörper gegen neutrophile Antigene auf Leukozyten. Die schärfste Form sind die sogenannten rapid-progressiven Glomerulonephritiden. Also schon im Namen wird gesagt, dass die rasch voranschreiten. Und da ist ein Funktionsverlust innerhalb von wenigen Tagen bis Monaten unbehandelt der Fall.
Was sind das für ankervermittelte Vaskulitiden, die eine Rapid Progressive Glomerulonephritis auslösen können?
Der Morbus Wegener, der ist ja jetzt seit einer Weile geändert worden in granulomatöse Polyangiitis. Da ist die Niere ein häufiges Organ, was mit betroffen ist. Das kleine Geschwisterchen von der granulomatösen Polyangiitis ist die mikroskopische Polyangiitis, die nicht alle Organe betrifft, die beim Morbus Wegener betroffen sind. Also zum Beispiel Nasenrachenraum ist nicht so oft betroffen, aber die Niere ist sehr häufig betroffen. Das heißt, diese beiden Erkrankungen werden in der Abteilung Vaskulitis, Churg-Strauss-Syndrom, was da noch reingehört, ist eigentlich sehr, sehr selten an der Niere.
Und die dritte Gruppe, das waren die
Antikörpervermittelten Erkrankungen, und das sind eben die Antibasalmembran-Antikörper, die beim Goodpasture-Syndrom auftreten. Das ist eine Erkrankung, die kann die Niere innerhalb von wenigen Tagen sogar zum totalen Funktionsverlust bringen. Wir sagen dazu eine Single-Shot-Erkrankung, das heißt sozusagen ein Schub rennt über die Niere und ist in der Lage, die Niere komplett zu zerstören, sodass selbst mit einer adäquaten Therapie man dann kaum noch Nierenfunktionen wieder zurückbekommt. Also so ähnlich so ein bisschen wie der Herzinfarkt bei den Kardiologen. Hier ist rasches Handeln geboten. Da gibt es eine renal-limitierte Form und das klassische Goodpasture-Syndrom ist ja ein pulmorenales Syndrom, wo auch die Lunge betroffen ist und es zu Lungenblutungen kann und zum akuten Nierenversagen kommt. Das heißt, wir haben drei Gruppen, die da drin sind: Immunkomplexerkrankungen, Vaskulitiden und direkt Antikörper vermittelt. Mehr sitzt da nicht drin im nephrotischen Syndrom.
Und wie sieht es da mit den Verteilungen aus, mit der Häufigkeit? Was ist da besonders häufig?
Ich fange mal von hinten an. Goodpasture Syndrom ist extrem selten. Wir lieben ja in der Medizin Eigennamen und jeder kennt Pheochromozytom und jeder kennt Goodpasture Syndrom. Ich mache 25 Jahre Nephrologie. Ich glaube, ich habe in meinem Leben 4 oder 5 davon gesehen. Also die ist extrem selten und sollte auch immer ganz sozusagen in der Differentialdiagnose, wenn man ein nephritisches Syndrom anguckt, ganz weit hinten sein. Anker-assoziierte Vaskulitiden sind deutlich häufiger. Die mikroskopische Polyangiitis ist deutlich 10-mal häufiger als der Morbus Wegener. Also auch da ist noch eine deutliche Differenzierung. Wenn wir in die Gruppe gehen, der Frauen zwischen dem etwa 20. bis 50. Lebensjahr, ist natürlich ein Lupus erythematodes nicht selten. Wobei man sagen muss, auch das ist in Mitteleuropa eine seltene Erkrankung. Wenn man nach Australien geht oder zum Beispiel nach Brasilien geht, Länder mit einer deutlich höheren Sonneneinstrahlung, da sind diese Erkrankungen viel, viel häufiger. Wenn Sie sagen, legen Sie sich mal fest, Anker-assoziierte Vaskulitiden sind in den letzten Jahren deutlich im Kommen gewesen.
Woran liegt das?
Wir wissen es ehrlich gesagt nicht so genau, woran das liegt. Nee, wenn wir zum Beispiel uns überlegen, wir machen die Differentialdiagnose weiter, welche Erkrankungen kommen bei Männern und bei Frauen häufiger vor. Der Lupus erythematodes ist fast eine reine Frauenerkrankung, zumindest in dieser Alterskategorie 20 bis 50 ist das 9 bis 10 zu 1. Also da die Diagnose eines Lupus erythematodes bei einem Mann zu stellen, das muss man sich schon sehr, sehr gut überlegen, ob das überhaupt eine Möglichkeit ist. Das Goodpasture-Syndrom tritt deutlich häufiger bei Männern auf. Junge Männer, die Raucher sind da eher betroffen als Frauen.
Okay, das heißt, wir können jetzt bei den nephritischen Syndromen gar nicht so klar sagen, was jetzt die häufigste Erkrankung ist, so wie wir es zum Beispiel bei der asymptomatischen Mikrohämaturie, da sagten wir ja, im Regelfall ist das die IgA-Nephritis, Syndrom der dünnen Basalmembran, Alport-Syndrom ist so selten. Das können wir jetzt beim nephritischen Syndrom gar nicht so klar sagen, weil wir verschiedene Subgruppen haben.
Ja, genau, es kommt sehr darauf an. Was mir hier beim nephritischen Syndrom ganz wichtig ist, dass wenn Sie das sehen, hat das sofort einen gewissen zeitlichen Druck. Das heißt, wenn Sie sehen, dass da viel Blut im Urin ist und wenig Eiweiß und vielleicht das Kreatinin schon leicht erhöht ist, dann ist das ein Notfall. Dann ist das etwas, was sofort weiter aufgearbeitet werden muss. Zur Not muss dieser Patient aus der Praxis ins Krankenhaus geschickt werden mit dem Verdacht auf eine rapid progressive Glomerulonephritis. Und die müssen sich weiter kümmern. Das geht dann für uns so weiter, dass wir zweigleisig fahren. Wir nehmen so den Leuten Blut ab und bestimmen Antikörper nicht. Aber gleichzeitig wird in der Regel eine Biopsie gemacht. In großen Kliniken mit einer Nephropathologie haben sie innerhalb von einem Tag ein Vorergebnis und können schon sagen, okay, es handelt sich um eine rapid progressive und wir müssen maximal da rangehen mit Immunsuppression oder vielleicht sogar Plasmapherese und was wir da alles für Möglichkeiten zur Verfügung haben. Das heißt, meine Botschaft an die Gemeinde draußen ist, wenn Sie das sehen, ne, dann gehen Sie nicht nach Hause und machen sich einen schönen Abend, sondern das ist etwas, was an dem Tag doch weitergeführt werden muss.
Wie sehen denn da typische Betroffene aus? Wie stellen die sich in der Praxis vor?
Also das Wesen dieser Erkrankungen sind ja überwiegend Systemerkrankungen. Das heißt, die kommen oft mit anderen Symptomen, zum Beispiel Gelenkbeschwerden, Hauterscheinungen, also irgendwelche komischen roten Flecken an der Haut. Die Vorphase von all denen ist, dass die Leute sich über einige Wochen bis Monate schon nicht wohlgefühlt haben. Das heißt, die sagen, ich bin immer so müde, ich habe einen Leistungsverlust, ich habe ein bisschen Fieber, nicht solche Sachen kommen nicht. Und dann steigert sich, das ist sozusagen eine Erkrankung, die sich immer mehr in der Dramatik steigert. Dann kommen Organzeichen dazu, sowas wie Gelenke oder die Haut, beim Wege einer Nasopharynxbeteiligung. Es wird immer schlechter. Die Niere macht sich da oft gar nicht bemerkbar. Also eine Makrohämaturie sehen sie extrem selten. Aber eben, sie finden in den Laborwerten erhöhte Entzündungszeichen. Das CRP ist schon immer zu hoch, nicht? Und sie sehen eben, dass das Krea ansteigt.
Aber die Laborwerte habe ich ja meistens nicht in dem Moment, wo ich die Leute in der Praxis habe. Wie kann ich dann diesen Notfall erkennen?
In meiner Erfahrung kommen die und sind so krank, dass man sehr gerne wüsste, was passiert denn da so in dem Blut. Die kriegen dann Blut abgenommen. Gelegentlich passiert es, dass die tatsächlich im akuten Nierenversagen dann im Krankenhaus aufschlagen. Nicht? Also, dass die sagen, ich habe keine Urinausscheidung mehr. Das würde man gerne vermeiden, weil dann sind sie schon mit dem Rücken an der Wand und wissen, okay, da ist schon ein beträchtlicher Teil der Nierenfunktion, ist schon verloren gegangen.
Das heißt, Sie würden als Niedergelassener, wenn jetzt jemand zu Ihnen käme und sagen würde, mir geht es seit 2 Wochen zunehmend schlechter, ich habe irgendwie komische Flecken an der Haut oder immer so borkigen
Krusten in der Nase, genau.
Genau, ja. Dann würden Sie da einen Ustix machen?
Ja, unbedingt.
Machen wir denn genügend Ustix so insgesamt?
Also ich arbeite jetzt seit ungefähr 10 Jahren in einem kardiologischen Umfeld, in einer kardiologischen Großpraxis und versuche seit 10 Jahren meine kardiologischen Kollegen zu überzeugen, dass auch für die der Urinstick viele Informationen bereithalten würde. Weil wir wissen, dass die Leute, die eine Proteinurie haben mit einer Gefäßerkrankung, dass die sofort ein höheres Risiko haben für weitere Ereignisse. Aber es ist extrem schwer, meine kardiologischen Kollegen von Urinsticks zu überzeugen. Also ich bin noch dabei zu missionieren. Ich finde, wir benutzen Urinstickse deutlich zu wenig.
Aber wenn wir ihn benutzen, dann wissen wir jetzt, viel Blut, wenig Eiweiß, das spricht fürs nephritische Syndrom. Und die 3 Unterklassen, die kennen wir dann auch. Immunkomplexvermittelte Erkrankungen, Vaskulitiden und antikörpervermittelte Erkrankungen. Was wir in unserem Ustix bisher noch nicht gefunden haben, das waren Leukozyten. Das wird sich jetzt ändern, wenn wir das letzte Urinsyndrom besprechen, die sterile Leukozyturie. Was sollten wir dazu wissen?
Also die Leukozyten öffnen Ihnen das Fenster zum Tubulointerstitium. Die Konstellation im Urin ist, dass Sie viele Leukozyten haben. Also auf dem Stick steht dann sowas wie 200 bis 500 Leukozyten und Sie haben eine kleine Proteinurie. 30 Milligramm pro DL. Mehr sollten Sie gar nicht haben. Dann wissen Sie, okay, es handelt sich um eine Krankheit, die sich an den Tubuli abspielt. Krankheiten, die dort sind, nennen wir interstitielle Nephritiden. Und davon haben wir 2 Verlaufsformen. Das eine ist eine akute und das andere sind chronische interstitielle Nephritiden. Der häufigste Grund für eine akute interstitielle Nephritis sind allergische Reaktionen auf Medikamente. Also wir haben eine Reihe von Medikamenten, die in der Lage sind, an der Niere eine Entzündung auszulösen. Da gehören zu so häufige Sachen wie Antibiotika. Dazu gehören aber auch Protonenpumpenhemmer. Dazu gehören Geschichten wie nichtsteroidale Antirheumatika. Also Sachen, die wir extrem häufig verordnen und einnehmen. Die Liste der Medikamente, die eine interstitielle Nephritis auslösen können, ist ellenlang. Diese Patienten, wenn sie Glück haben, haben die gleichzeitig auch noch einen Hautausschlag. Und sie können dann einen zeitlichen Zusammenhang mit der Medikamenteneinnahme herstellen, machen einen Urinstix und gucken, ob die Niere betroffen ist. Wenn man Pech hat, ist das etwas, was sich der Haut nicht mitteilt. Und sie erwischen diese Patienten erst in der Phase, in der die Urinausscheidung schon zurückgeht und die Nierenfunktion schon eingeschränkt ist. Die gute Nachricht ist, es ist sehr häufig sehr gut reversibel. Alleine schon das Absetzen des auslösenden Medikamentes ist häufig die Lösung. Eventuell braucht man nochmal für ein paar Tage ein bisschen Cortison. Aber das ist eine Erkrankung, die sich sehr, sehr, sehr gut behandeln lässt. Ganz anders als eben bei den nephritischen Syndromen, wo es wirklich um jedes einzelne Glomerulum geht, was man retten möchte, ist dies eine Erkrankung, die eher gutmütig ist.
Okay, also eine allergisch bedingte interstitielle Nephritis. Was kann das noch machen, so eine akute interstitielle Nephritis?
Andere Formen wären zum Beispiel immunologisch ausgelöst. Also wir sehen es auch bei einigen von den Kollagenosen. Das Sjögren-Syndrom ist da so ein Klassiker. Der spielt sich auch gerne am Tubulointerstitium ab. Wir haben manche infektiöse Geschichten, zum Beispiel Hantavirus wäre sowas, was auch eine interstitielle Nephritis auslösen kann.
Und damit eine sterile Leukozyturie. Was wären Gründe für eine chronische interstitielle Nephritis?
da haben wir häufig medikamententoxische. Also der Klassiker der chronischen interstitiellen Nephritis ist die Analgetika-Nephropathie. Also es gab mal eine Zeit, da gab es analgetische Mischpräparate. Da war Phenacetin, Paracetamol und solche Sachen waren da zusammen drin. Und es hat nachher die Untersuchung haben rausgebracht, dass das Phenacetin in diesen Mischpräparaten, dass das eine interstitielle, chronische interstitielle Nephritis ausgelöst hat. Und das ist auch seither vom Markt genommen.
Aber das müssen wir jetzt mit aktuellen Analgetika nicht mehr fürchten, weil das Phenacetin nicht mehr zugegeben werden darf.
Genau.
Gibt es noch Medikamente, die so toxisch sind, dass sie eine toxisch bedingte sterile Leukozytorie auslösen können?
Ja, Antibiotika, Aminoglykoside. Also ein Antibiotikum, was nur in einer intravenösen Form im Krankenhaus gegeben wird. Die Aminoglykoside sind regelrecht tubulotoxisch. Das heißt, wenn Sie da eine bestimmte Dosis erreicht haben, müssen Sie mit einem schweren Nierenschaden rechnen. Rifampicin ist auch ein Medikament, was das machen kann.
Rifampicin und genau, und die Aminoglykoside, das wäre dann Genta und Topramycin.
Genau die. Ich habe nachher noch einen schönen Fall mitgebracht, wo das eine Rolle spielen wird.
Ach, sehr gut, da bin ich gespannt. Jetzt haben wir einiges gehört, autoimmun, allergisch, toxisch, infektiös auch, Hantavirus haben Sie gesagt. Infektiös ist ja aber auch die ganz normale, sage ich mal, die ordinäre Pyelonephritis.
Ah, sehr, sehr gut, dass Sie die Pyelonephritis erwähnen. Das ist auch ganz wichtig, das ist eine interstitielle Nephritis. Das ist nicht sozusagen die Erweiterung eines banalen Harnwegsinfektes, wie das häufig so gedacht wird, sondern wenn tatsächlich diese bakterielle Entzündung, sind ja meistens Kolibakterien, in die Niere aufsteigen, spielt sich die Entzündung am Interstitium ab. Völlig richtig. Danke für die Ergänzung.
Gern geschehen. Das hätten wir aber beim Hantavirus haben wir keine Pyelonephritis klinisch, ne?
Nein.
Okay, und Pyelonephritis wäre dann typisch Druckschmerz in beiden Flanken, Fieber.
Unangenehme Erkrankung, immer mit Fieber, meistens sogar hohes Fieber, ausgeprägtes Krankheitsgefühl und Flankenschmerzen.
Achso, und was wir ganz vergessen haben, ist die Tuberkulose, oder? Auch die kann doch eine sterile Leukozytorie
haben. Oh, das ist ja toll. Also eine Erkrankung, die wir jetzt heutzutage ja nur noch in bestimmten Risikogruppen sehen. Tuberkulose der Niere. Also man findet das bei Immunsupprimierten, Patienten, die eine Chemotherapie bekommen haben oder aber auch monoklonale Antikörper, die eine Immunsuppression machen. Und wir finden es in sozialen Randgruppen. Also Obdachlose sind häufig betroffen. Und wir sehen es bei manchen Flüchtlingen aus bestimmten Ländern, zum Beispiel Ukraine-Flüchtlinge, bringen relativ viel Tuberkulose wieder mit. Aber so in der normalen Sprechstunde findet man das nicht mehr.
Gut, dann haben wir unsere Schubladen einmal alle auf und wieder zugemacht. Das blande Urinsyndrom, die asymptomatische Mikrohämaturie, das nephrotische Syndrom, das nephritische Syndrom und die sterile Leukozytorie. Könnten Sie uns vielleicht einmal noch mal kurz in knappen Stichpunkten sagen, welche Ustix-Befunde wir wo sehen? Blandes Urinsyndrom.
Da haben Sie nichts im Urin, spielt sich an den preglomerulären Gefäßen ab, teilt sich dem Urin nicht mit. Asymptomatische Mikrohämaturie. Geringe Blutbeimengung, kein Eiweiß und noch keine Einschränkung der Nierenfunktion.
Dann haben wir das nephrotische Syndrom.
Wenig Blut, also wenig Entzündung an den Glomeruli, dafür Problem an den Podozyten, viel Eiweiß im Urin.
Und nichts im Interstitium, deswegen auch keine Leukozyten.
Nichts, keine Leukos, genau.
Das nephritische Syndrom.
Ja, also nephritisches Syndrom muss sofort die Lampe angehen, Zeitdruck, ausgeprägte Entzündung an den glomerulären Kapillaren, die zu einem raschen Funktionsverlust führen. Sie haben im Urin viel Blut als Ausdruck der Entzündung und wenig Eiweiß.
Und auch keine Leukos.
Keine Leukos.
Und dann haben wir noch die sterile Leukozytorie.
Eine kleine Proteinurie, in der Regel nur den Minimalausschlag im Stix, aber viele Leukos. Und das öffnet das Fenster ins Tubulointerstitium der Niere. Blut haben Sie da nicht und Bakterien haben Sie da nicht.
Alles klar, dann wissen wir jetzt also über die Urinsyndrome Bescheid und können einteilen, was wir wahrscheinlich vor uns haben. Und wir können es ja vielleicht einfach mal ausprobieren. Sie haben uns ja wieder Fälle mitgebracht.
Genau, ich habe ein paar Fälle aus den letzten Wochen in meiner Praxis, um mal zu zeigen, wie relevant das ist. Also ich benutze das jeden Tag, um weiterzukommen in der Differentialdiagnose von Nierenkrankheiten. Ich habe mitgebracht vor 2 Wochen, sind zufällig an einem Tag Patienten nacheinander, sind zwei Männer aufgetaucht mit einer asymptomatischen Mikrohämaturie.
Okay, IgA Nephritis.
Ein Tickchen komplizierter wird es. Ne? Der eine ist 31 Jahre alt und der andere ist 74. Und da kann man schon sehr schön die Differentialdiagnose der Mikrohämaturie zeigen. Der junge Mann hat im Urin den Maximalausschlag für Eris und hat 100 Milligramm Eiweiß pro DL. Die Nierenfunktion ist bei dem normal. Er hat keinen arteriellen Hypertonus, keine Innenohrschwerhörigkeit und keine familiäre Belastung. Also wir können die anderen Geschichten, die da noch eine Rolle spielen, Alport-Syndrom, dünne Basalmembran, können wir schon relativ gut ausschließen. Nicht so, dass in der Schublade asymptomatische Mikrohämaturie ist die häufigste Erkrankung die IgA-Nephritis. Das heißt, das ist bei ihm eine sehr gut mögliche Diagnose. Wie würden wir weiter vorgehen? Solange er keine einschränkende Nierenfunktion hat und keine wesentliche Proteinurie, würde man keine Biopsie empfehlen. Wenn er sagt, ich muss es für meine Lebensplanung zum Beispiel wissen, ich will selbstständig mich machen und muss wissen, ob ich da eine Erkrankung habe, die später dazu führt, dass ich vielleicht an die Dialyse muss oder eine Transplantation, dann wäre das eine andere Situation. Man würde sagen, okay, wir machen eine Biopsie, damit wir schwarz auf weiß haben. Sonst würde man in dieser Situation abwarten und Verlaufskontrollen machen.
Wie war der auffällig geworden? Warum hatte man bei dem initial überhaupt einen U-Stix gemacht?
Der war beim Urologen gewesen und der Urologe, muss man sagen, hat seine Sachen abgearbeitet und hat dann gesagt, nee, also urologisch spreche ich Sie frei, Sie müssen nochmal zum Nephrologen. Also das muss man sagen, der hat gut aufgepasst.
Das heißt, wir hätten jetzt bei diesem jungen Mann Verdachtsdiagnose IgA-Nephritis und würden dann mit einem Watch and Wait starten.
Hochgradiger Verdacht auf IgA-Nephritis. In der Schublade sitzt nicht viel mehr. Was noch in Frage käme, ich bespreche das offen mit den Patienten und sage, also aus meiner Sicht können wir das laufen lassen und beobachten das. Wenn der einen Bluthochdruck entwickeln würde, würde man den behandeln und man würde ihm heutzutage wahrscheinlich auch einen SGLT2-Hämmer geben. Nicht die Studienlage gibt das her, aber man würde nicht unbedingt eine Biopsie anstreben, nur wenn er es explizit wissen wollte. Der zweite Patient, also direkt nach ihm, 74 Jahre alt, kommt ebenfalls mit einer Mikrohämaturie, aber hat ganz, ganz wenig Eiweiß. Der hatte den Minimalausschlag für Eiweiß im Urin. Bei dem ist ein langjähriger Hypertonus schon bekannt. Nun ist Hypertonus die häufigste Erkrankung, die wir überhaupt in der Bevölkerung haben. Das heißt, es hat jetzt keine besonders große Trendschärfe, ob das durch die Nierenerkrankung ausgelöst ist oder nicht. Aber er hat einen Hochdruck. Die Nierenfunktion ist bei dem ebenfalls nicht eingeschränkt. Und in der Situation habe ich tatsächlich mir das Sediment angeguckt. Der war vorher nicht beim Urologen gewesen. Und der ist in einer Altersgruppe, wo man sagen muss, dass eine der Nierenerkrankungen sich erst mit 74 manifestieren würde, ist extrem unwahrscheinlich. Also die drei, die wir in der Schublade sitzen haben, IgA-Nephritis, Alport, dünne Basalmembran, dass das erst mit 74 rauskommen würde, das ist extrem unwahrscheinlich. Sodass man sagen muss, sowas wie Tumoren der ableitenden Harnwege sind in der Altersgruppe einfach viel, viel häufiger und viel wahrscheinlicher als jetzt irgendeine exotische Nierenerkrankung. Und da habe ich das Urinsediment mir angeguckt und habe gefunden, alle die Erythrozyten, die da drin sind, sind eumorph, nennen wir die. Also die sehen alle normal aus. Ne? Sodass man sagen muss, das Blut, das kam nicht aus der Niere, sondern das Blut, das kommt irgendwo aus den ableitenden Harnwegen. Sodass ich, anders als bei dem ersten Fall, der Patient kam vom Urologen zu mir, habe ich sozusagen das umgedreht und habe den zum Urologen geschickt und habe gesagt, bevor ich an irgendeine Nierenerkrankung bei dem denke, muss ein Tumor der ableitenden Harnwege, eine Steinerkrankung oder sowas, das muss urologisch ausgeschlossen werden.
Also auch hier der U-Stix dann maßgeblich hinweisend, ja, beziehungsweise in Kombination mit dem Sediment dann. Aber der Hinweis kam natürlich über den U-Stix.
Über den U-Stix und dann eben, dass eine niereigene Erkrankung mit 74 auftritt, erstmals auftritt, ist einfach ganz, ganz unwahrscheinlich. Soll ich Ihnen noch einen?
Ja, gerne, ja.
Ja, ich hab noch mehr mitgebracht. Ne? Das nächste ist ein 68-jähriger Mann und der ist mir vom Kardiologen überwiesen worden. Bei dem Kardiologen war er seit 6 Monaten in Behandlung mit Beinödemen. Und dem Kardiologen war es nicht gelungen, mit Diuretika die Beinödeme wegzubekommen. Und dann hat er an mich überwiesen und hat gesagt, also die Herzfunktion ist eigentlich in Ordnung und ich weiß irgendwie nicht, warum die Beinödeme sich nicht ausschwemmen lassen. Ich sollte doch mal gucken. So, die Nephrologen sind ja auch die Ödemspezialisten. Die erste Maßnahme bei so jemandem, wenn die Ödeme nicht kardial sind, dann muss man natürlich gucken, ist da Eiweiß im Urin? Und da war die erste Maßnahme, einen Urinstix zu machen und oh Wunder, es war sehr viel Eiweiß im Urin. Der Urinstix kann ja nur unterscheiden zwischen leicht, mittel, viel. Und wenn es viel ist, dann schicke ich es ins Labor ein und lasse es quantifizieren. Und hier kamen 9 Gramm Eiweiß raus. Dann war eben klar, nicht, dass diese Beinödeme, die er da seit 6 Monaten hat, nicht, dass das ein nephrotisches Syndrom war. Und dann ist auch klar, dass sie sich nicht mit Diuretika beheben lassen.
Okay, darf ich jetzt mal ausprobieren? Jetzt habe ich ja gelernt vorhin, primär und sekundär ist jetzt das Erste, was wir unterscheiden. Sekundär wäre am häufigsten die diabetische Nephropathie. Hat er einen Diabetes?
Nein, hat er nicht.
Gut, Amyloidose und Leichtketten war ja noch mit drin bei sekundär. Das ist aber eher erstmal was Unwahrscheinlicheres. Muss ich aber auf der Rechnung haben.
Müssen Sie auf der Rechnung haben.
Und primär haben wir ja jetzt diese verschiedenen Glomerulonephritiden gehört. Und da beim Erwachsenen hatten wir gehört, membranöse Glomerulonephritis, das häufigste. Dann
habe ich Antikörper?
Ah ja, genau.
Genau, super. Also,
na schau, Sie haben sie mir ja erklärt. Hier.
Nee, also dann habe ich den Phospholipase A2-Rezeptor-Antikörper bestimmt und der war negativ.
Ach.
Das heißt, die Membranöse war raus, aber ich habe natürlich noch andere Laborbestimmungen gleichzeitig gemacht.
Ah, die Elektrophorese wegen Leichtketten nehme ich an.
Die Elektrophorese, tja. Herr Winghardt. Ein Fuchs. Und die Elektrophorese zeigte einen Gamma-Peak. Es ging in Richtung multiples Myelom. Die Immunfixation sagt Ihnen dann, welches der Immunglobuline. Und dann war es halt tatsächlich ein IgD. Also war auch das erste Mal in meinem Leben. Bis jetzt war es immer ein IgG oder IgE. Aber ein IgD hatte ich auch noch nicht. Der hatte tatsächlich ein IgD-Lambda-Plasmozytom. Und ist dann behandelt worden. Mit Dexamethason, Bortezomib bringen die heutzutage und ist sehr, sehr gut geworden. Der ist in Remission. Also 6 Monate lang dicke Beine beim Kardiologen und dann stellte sich als Ursache für die dicken Beine ein nephrotisches Syndrom raus.
Ausgelöst durch die Leichtketten eines multiplen Myeloms. Der Ustix und die Klinik, die hätten uns jetzt hier also auf ein nephrotisches Syndrom gebracht. Wir hätten sekundär an die diabetische Nephropathie gedacht, hatte aber nicht, kein Diabetes vorbekannt. Wir würden eine Elektrophorese machen, um die Leichtkettenerkrankungen rauszufischen. Das wäre ja jetzt in diesem Fall das richtige Diagnostikum gewesen. Und außerdem machen wir den Antikörpertest als Hinweis auf die membranöse Glomerulonephritis. Und wenn das alles nichts ergeben würde, dann würden wir biopsieren und könnten dann eben sehen, ist es eine Amyloidose als sekundäre Ursache oder primär Minimal Change Glomerulonephritis, fokal-segmentale oder membranoproliferative Glomerulonephritis.
Genau. Also das Schöne ist, dass man schickt natürlich nicht nur das Blut ein, sondern auch den Urin und lässt sich die Eiweiße differenzieren. Das heißt, Sie kriegen dann schon zurück vom Labor, dass da sehr viele Lambda-Leichtketten drin sind, sodass sie auf 2 schienen. Sie haben dann die Elektrophorese und sie haben die Urindifferenzierung und sehen eben, okay, es handelt sich um eine Leichtkettenerkrankung. Haben Sie noch Lust auf einen? Einen habe ich noch.
Gerne, ja.
Ja, also letzte Woche kam ein 40-jähriger junger Mann mit einer bereits eingeschränkten, deutlich eingeschränkten Nierenfunktionskreatinin war 1,8. Die Clearance so 37, also schon eine deutlich eingeschränkte Nierenfunktion. Und da hat der Urinstix eine Leukozyturie und eine kleine Proteinurie, 30 Milligramm pro DL, rausgebracht, sodass die Schublade interstitielle Nephropathie aufging. Wenn das Krea schon 1,8 ist, er erzählte mir, dass das schon seit einigen Jahren, schon seit 2017 schon bekannt sei. Dann muss man also, das ist eine chronische interstitielle Nephritis. Und dann hat die Anamnese ergeben, dass er seit 10 Jahren an der Colitis ulcerosa leidet. Die wurde jetzt aktuell mit einem modernen monoklonalen Antikörper behandelt. Aber in der Anfangsphase vor 10 Jahren ist sie behandelt worden mit Mesalazin, ein 5-Aminosalicylsäure-Präparat. Und bei dem kommt selten, in unter 1% der Fälle kommt bei denen aber eine interstitielle Nephritis vor.
Ah, okay. Das wird ja immer noch viel verwendet, Mesalazin.
Es wird immer noch in der Behandlung der nicht so schwer ausgeprägten Colitis ulcerosa, also leicht ausgeprägt, da wird es immer noch als Anfangstherapie verwendet. Es ist eine seltene Nebenwirkung. In der frühen Phase ist das eine allergische Geschichte. Das heißt, er kriegt eine akute interstitielle Nephritis und die geht dann über, wenn Organschaden gesetzt wird, der von mindestens 50% Verlust der Nierenfunktion einhergeht, das über in eine chronisch weiter voranschreitende fibrotische Erkrankung.
Und geht das nur bei der systemischen Anwendung oder auch bei der topischen Anwendung von Mesalazin?
Das ist leider auch, wenn Sie das rektal, ja, meinen Sie, ja, wenn Sie das als Klisma oder so geben, leider auch. Das kommt eher auf die Dauer der Gabe an, also wie lange, er hat das jetzt zum Beispiel über mehrere Jahre bekommen. Die Empfehlung ist auch, dass die Nierenfunktion unter der Therapie gemonitort wird, damit man das mitkriegt, sozusagen, wenn da was passieren sollte. Aber das ist ein Beispiel für eine chronische interstitielle Nephritis, die durch eine Medikamentennebenwirkung ausgelöst ist. Lithium wäre zum Beispiel auch so eine Substanz. Das ist ja auch ein Medikament, was über viele Jahre gegeben wird in der Regel. Nicht, da kommt sowas auch mal vor.
Ist ja leider auch dann der Grund, warum mit Lithium manchmal aufgehört werden muss, obwohl es aus psychiatrischer Sicht, ja, dann super klappt, ne, und die Leute gut, ja, eingestellt werden, dann können die das nicht mehr nehmen, weil die Niere nicht mehr mitmacht.
Völlig richtig, ja.
Okay, ich fasse nochmal die wichtigsten Take-Home-Messages des heutigen Podcasts zusammen. Die Niere kann an drei Strukturen Schaden nehmen. Erstens an den Gefäßen, zweitens an den Podozyten samt Basalmembran und drittens im Tubulointerstitium. Der U-Stix gibt uns Hinweise darauf, wo an der Niere sich die Schädigung befindet. ERIs sprechen für die glomerulären Kapillaren, Eiweiß für die Podozyten-Basalmembran und Leukos sprechen für das Tubulointerstitium. Je nach U-Stix-Befund können wir verschiedene Urinsyndrome wie Schubladen aufziehen und dann darin Erkrankungen finden, die wahrscheinlich für den Nierenschaden verantwortlich sind. Zu den Urinsyndromen gehören erstens das blande Urinsyndrom mit Nierenschädigung, aber ohne Auffälligkeiten im U-Stix. In dieser Schublade finden wir die Nephrosklerose beispielsweise, seltener aber auch Hyperkalzämie, thrombotische Mikroangiopathie wie HUS oder TTP oder das Cholesterinembolie-Syndrom. Das zweite Urinsyndrom, das ist die asymptomatische Mikrohämaturie. Hier sehen wir ERIs im U-Stix, kein Eiweiß und meistens keine eingeschränkte Nierenfunktion im Labor. Der absolut häufigste Vertreter ist da die IgA-Nephritis, seltener ist das Syndrom der dünnen Basalmembran oder das Alport-Syndrom. Beim nephrotischen Syndrom, das dritte Urinsyndrom, sehen wir viel Eiweiß, wenig ERIs und keine Leukos im U-Stix. Was kann es auslösen? Es gibt primäre und sekundäre Ursachen. Beim Erwachsenen am häufigsten ist die membranöse Glomerulonephritis. Da gibt es auch einen eigenen Antikörpertest. Beim Kind am häufigsten ist die Minimal Change Glomerulonephritis. Und außerdem gibt es noch die fokalsegmentale Glomerulonephritis und die membranoproliferative Glomerulonephritis. Sekundäre Ursachen sind beispielsweise die diabetische Nephropathie, hier die allerhäufigste Ursache, außerdem Amyloidosen, AA und AL und außerdem Leichtkettenerkrankungen wie das multiple Myelom. Das nächste Urinsyndrom ist das nephritische Syndrom. Hier können Immunkomplexerkrankungen eine Rolle spielen, zum Beispiel nach Streptokokkeninfektionen. Es können aber auch Vaskulitiden zugrunde liegen. Die können dann zu einer Rapid Progressive Glomerulonephritis führen mit sehr schnell voranschreitendem Nierenschaden. Hier ist die Granulomatose mit Polyangiitis als Auslöserin zu nennen. Ansonsten kann da auch die mikroskopische Polyangiitis für verantwortlich sein oder das Churg-Strauss-Syndrom. Und dann gibt es noch antikörpervermittelte Erkrankungen, die auch zu einem nephritischen Syndrom führen können. Das sind dann zum Beispiel die Antibasalmembran-Antikörper beim Good-Pasture-Syndrom. Und dann bleibt nur noch eins, das letzte, die sterile Leukozyturie. Die kann akut und chronisch verlaufen. Und als Ursachen sind hier Infektionen zu nennen, beispielsweise mit dem Hantavirus. Es kann autoimmun verlaufen beim Sjögren-Syndrom. Allergien, beispielsweise auf Antibiotika, NSAR oder PPI, können ursächlich sein. Aber es kann auch toxisch vermittelt sein. So, ich weiß, das ist ganz schön viel heute, aber wir haben natürlich auch die Kapitelmarken. Da könnt ihr alles nochmal nachhören. Und insgesamt kann es gelingen, durch diese Urinsyndrome eine wirklich saubere Klassifikation zu haben, die einem klinisch richtig weiterhelfen kann. Dr. Krenz, gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Also, wenn wir zusammenfassen, dann ist mir der Urinstix fast das wichtigste Instrument in der Differentialdiagnose der Nierenerkrankung und er enthält extrem viel Informationen, die mich sehr viel weiterbringen. mehr als viele der Blutuntersuchungen, die wir so häufig veranlassen. Deswegen, ich würde gerne eine Lanze brechen, dass die Systematik der Nierenerkrankung vom Urinstix aus gesehen wird und man sich von da aus weiter vorarbeitet. Das wäre mir eine wichtige Botschaft.
Ich denke, die ist gut angekommen und ich kann mir vorstellen, dass viele, die den Podcast gehört haben, den Urinstix jetzt nochmal ganz intensiv und vielleicht auch mit neuen Augen betrachten werden. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Danke, dass ich da sein durfte, Herr Wingert.
Immer wieder gerne. Ich hoffe, bald wieder. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt am besten auf Abonnieren. Und außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt. Amboss kann man übrigens auch 5 Tage kostenlos ausprobieren. Das läuft dann von alleine wieder aus. Man muss sich nirgends abmelden oder ähnliches. Und dann habt ihr 5 Tage Zugriff auf unser kompaktes und leitliniengerechtes Amboss-Wissen. Alle Infos dazu, zur Amboss-Wissensplattform, zu unseren buchbaren Online-Fortbildungen und zum Podcast findet ihr wie immer unter go.amboss.com/podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.